Ich möchte euch gleich zu Beginn sagen, was eigentlich mein Lernziel heute mit euch ist. Also was ich mir wünschen würde, wie ihr heute Abend hier rausgehen sollt, mit welcher Erkenntnis. Und das ist die Erkenntnis, dass wir das Alte Testament, eigentlich auch das Neue, aber eben auch das Alte Testament, nur betend und mit der Hilfe des Heiligen Geistes verstehen können. Und das heißt, dass es natürlich immer wichtig und richtig ist, die Hintergründe sich anzuschauen. Wir Theologen sagen ja dann gerne dazu, eine Exegese zu machen, also zu gucken, wer hat den Text geschrieben, was war, aus welcher Schicht kam der, welchen Nutzen, welchen Sinn hatte der Text. Also wirklich so ein bisschen zu recherchieren. Und das Gute ist ja heutzutage, für uns Theologen ist das manchmal ein bisschen blöd, weil man fragt sich, warum habe ich studiert? Aber für euch alle ist es schön, man kann unheimlich viel im Internet recherchieren und rausfinden. Und das ist toll. Jeder hat im Grunde genommen Zugang, sehr schnell, weil ja die Suchmaschinen für euch schon die Arbeit erledigen, an Informationen zu kommen, wo man früher halt dafür studieren musste und sich das auch in seinem Köpfchen merken musste. Das ist ein ganz großes Privileg. Aber dieses ganze Wissen, was man dann recherchieren kann, heißt noch nicht, dass du den Text dann so verstehst, wie Gott möchte, dass du ihn verstehst. Es ist wichtig, diese Hintergründe zu recherchieren, gesellschaftlich, religionsgeschichtlich, die Autorenschaft, den Sitz im Leben. Damit ist gemeint, welchen Nutzen oder welche Absicht der Text in der Gesellschaft, in der Religion damals hatte. Aber es ist eben nicht alles, was man braucht. Letzten Endes ist das ganze Neue Testament eine Interpretation des Alten. Ich denke, vieles von dem, was ich euch heute sage, gerade so die Bibelentdecker unter euch und die schon lange im Glauben stehen und regelmäßig ihre stille Zeit haben und im Hauskreis sind und die wirklich schon viel in der Bibel gelesen haben, für euch wird vieles vielleicht ganz selbstverständlich sein und nichts Neues. Dann nehmt es einfach als Erinnerung und als Anstoß. Aber vielleicht sind auch welche von euch dabei, für die das doch nochmal der richtige Anstoß ist, tiefer in die Bibel einzusteigen. Wenn ihr das Neue Testament lest, werdet ihr merken, dass es dort eigentlich immer wieder um das Alte Testament geht. Also angefangen beim Matthäus-Evangelium. Matthäus war ja auch ein Juden-Christ. Er war Jude und dann Christ geworden und er hat sein Evangelium auch an Juden-Christen geschrieben. Und deshalb finden wir ganz häufig im Matthäus-Evangelium die Bezüge zum Alten Testament, die dann erklärt werden. Und diese Erklärungen und Deutungen, die sind mit Hilfe des Heiligen Geistes geschehen. Das ist nichts, was Matthäus in irgendeiner Schule gelernt hat. Und das, was ihn dann berechtigen würde, jetzt kann ich das Alte Testament verstehen und so deuten oder auslegen, wie Jesus das getan hat. Der neue Bund ist nicht mehr der alte Bund. Auch das scheint total klar. Aber manchmal vergessen wir das, weil wir denselben Maßstab, den wir an das Neue Testament anlegen, auch ans Alte Testament anlegen. Aber das geht letzten Endes nicht, denn der alte Bund ist ein alter Bund. Das heißt, da hat etwas gegolten, was jetzt nicht mehr gilt. Und trotzdem gibt es natürlich eine Beziehung zwischen diesen beiden Bünden. Der neue Bund vertieft und vervollkommnet diesen alten Bund, der so gesehen noch menschlicher war, noch, ich sage jetzt mal das Wort oberflächlich, aber bitte nicht falsch verstehen. Es war im Grunde ein Symbol, ein Abbild einer viel tieferen Wahrheit, die durch Jesus Christus und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes erstmal möglich ist, in uns hervorzubringen, was vorher so nicht möglich war. Aber deshalb ist das Alte Testament auch das Fundament für das Neue Testament. Also wir können eigentlich das Neue Testament und das, was Jesus gesagt und gelehrt hat, auch schwer verstehen ohne das Alte Testament. Das heißt, beides hängt schon miteinander zusammen. Aber derjenige, der es uns erklären kann, ist in allererster Linie Jesus selbst. Denn Jesus hat das Alte Testament selber erklärt. Das finden wir an vielen Stellen und vielleicht lest ihr da so einfach selbstverständlich drüber. Aber wenn man das einmal begriffen hat, dass Jesus eigentlich derjenige ist, der das Alte Testament oder die Schriften des Alten Testaments richtig auslegen kann, dann ist Jesus natürlich auch der, der es uns beibringen kann, der uns lehren kann, das Alte Testament richtig zu lesen und zu verstehen. Zum Beispiel, als er die Emmaus-Jünger trifft, ihr kennt die Stelle bestimmt, ich schlage sie mal auf, das ist in Lukas 24. Wer die Bibel dabei hat, darf auch gerne selber nachschlagen. In Lukas 24. Ab Vers 25. Also die Jünger klagen ihm ja, die zwei Jünger klagen ihm sein Leid. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und jetzt Vers 27. Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften. Jesus selbst erklärt das Alte Testament, erklärt die Schriften des Alten Testaments. Oder auch nach seiner Auferstehung, Lukas 24, Vers 44. Dann sagte er zu ihnen: Als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt, alles, was im Gesetz, damit sind die fünf Bücher Mose gemeint, in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, muss in Erfüllung gehen. Und er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Oder in der Bergpredigt, ganz bekannt, ne, wo Jesus immer sagt, euch wurde gesagt das und das, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage euch. Das heißt, da gibt es einen alten Bund mit eigenen Gesetzen, aber das gilt nicht mehr. Dafür gilt aber ein neues Gebot. Und zwar ein Gebot: Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das beinhaltet, bete auch für deine Feinde, anstatt Rache zu üben. Und das ist nur möglich, weil Gott seinen Heiligen Geist ausgeschüttet hat und immer noch ausschüttet in unsere Herzen und uns überhaupt fähig dazu macht. Da ist was wirklich bahnbrechendes Neues losgegangen mit Jesus und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das muss uns bewusst sein. Oder als Petrus zu Jesus sagt, also Jesus fragt, was sagen die Jünger, wer ich bin, oder was sagen die anderen Leute, wer ich bin, und Petrus sagt, oder dann fragt Jesus, was sagt ihr, wer ich bin, und dann sagt Petrus, du bist der Christus, du bist der Messias, der Gesalbte, auf den wir warten. Und da sagt Jesus zu ihm, das hat dir nicht dein eigener Verstand offenbart, sondern der Vater im Himmel durch den Heiligen Geist. Das heißt, diese bahnbrechende, lebensschaffende Erkenntnis, die richtige Interpretation alttestamentlicher Texte, die kann nur durch den Heiligen Geist, durch Jesus selbst geschehen. Und darum dürfen wir, die wir an Jesus glauben, auch um diesen Heiligen Geist bitten. Der Glaube an sich ist ja schon ein Geschenk, eine Frucht des Heiligen Geistes. Und trotzdem dürfen wir in dieser Frucht wachsen. Wir dürfen Gott immer wieder bitten, uns zu erfüllen mit seinem Geist, auch wenn er schon in uns lebt. Wir meinen natürlich mit dieser Bitte, erfüll mich mit deinem Geist, dass der mehr Raum bekommt, dass wir ihm mehr Raum geben, dass wir ihn nicht betrüben, dass wir ihn nicht verdrängen, dass wir keine Angst vor ihm haben, sondern dass wir ihn einladen und sagen, ich habe Sehnsucht nach der guten Frucht deines Geistes. Ich habe Sehnsucht nach dieser Weisheit und Erkenntnis. Ich habe Sehnsucht nach deiner Offenbarung in meinem Leben, im Leben anderer. Wenn wir dem Heiligen Geist keinen Raum geben, wie wollen wir dazulernen? Wie wollen wir wachsen? Jesus war vollkommen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gott gleich Jesus gleich Heiliger Geist. Wenn wir wachsen und lernen wollen und verstehen wollen, brauchen wir den Heiligen Geist. Oder er soll mehr Raum bekommen in unserem Leben. Und das ist ja letzten Endes auch ein absolutes Privileg, dass wir Gott, wenn wir die Bibel lesen, bitten dürfen um seinen Geist, dass er uns lehrt, dass er uns Erkenntnis, Erklärung und Offenbarung schenkt. Auch ganz wichtig, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass der alte Bund vorbei ist und ein neuer Bund besteht durch Jesus Christus, ist, dass der alte Bund auch ein Bund des Gesetzes war, der eben auch Tod hervorgebracht hat. Deshalb gibt es auch sehr viele Kriege im Alten Testament. Und da geht es eben Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da geht es oft um Rache, es geht um Feindeshass. Das ist ein bisschen ja auch der Charakter des alten Bundes. Ja, um Ausgleich, um Wiederherstellung. Aber im neuen Bund geht es um Leben. Es geht darum, die Frucht des ewigen Lebens hervorzubringen. Es geht nicht mehr darum, Ausgleich zu schaffen im Sinne von eine Strafe, jemanden zu verhängen, über jemanden zu verhängen, sodass derjenige stirbt, sondern es geht darum, den Menschen zum Leben zu bringen, zum ewigen Leben, zur Erkenntnis, dass er Gottes geliebtes Kind ist und dass Jesus genau dafür, für diese Strafe am Kreuz gestorben ist, dass das eben überhaupt gar nicht mehr notwendig ist. Wir müssen nicht mehr hassen und wir müssen nicht mehr Ausgleich suchen und Gerechtigkeit im menschlichen Sinne. Wir dürfen loslassen, weil uns schon alles gehört, weil wir so reich sind und wir eigentlich gar keinen Mangel haben. Der Geist bringt Freiheit, das Gesetz bringt den Tod. Und da gibt es einen wunderbaren Text im 1. Korinther 3 und da lese ich uns auch mal ein bisschen mehr vor. Wer will, darf das gerne nachschlagen. Ihr kennt sicherlich den Vers, der Buchstabe tötet, der Geist bringt Leben. Und es gibt immer wieder Tendenzen, auch unter Christen, und ich sag jetzt einfach mal, dass da, wenn Menschen das Wort als Machtinstrument gebrauchen, dann ist das nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Und da, wo Menschen fundamentalistisch werden und Streit und Ärgernis und Spaltung hervorbringen, ist das nicht vom Heiligen Geist angetrieben und initiiert. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist schenkt immer Leben. Das steht auch im 1. Korinther Kapitel 3, dieser Vers. Ich möchte aber die Verse drumherum ab Vers 6 mal vorlesen. Dieser Bund, also der jetzige, ist nicht mehr vom geschriebenen Gesetz bestimmt, sondern von Gottes Geist. Denn der Buchstabe des Gesetzes tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Schon der Dienst im alten Bund, der auf dem in Stein gemeißelten Gesetz beruhte und den Menschen den Tod brachte, ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. 1. Korinther 3. Also schon dieser alte Bund, wo es noch um Rache ging und Wiederherstellung und Kriege führen und Eroberung und ins gelobte Land zu kommen, schon dieser alte Bund hat etwas von der Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt. Wie viel mehr dann der neue Bund, der vom Heiligen Geist gekennzeichnet ist. Das ist ein ganz krasser Unterschied. Nachdem Gott Mose das Gesetz gegeben hatte, lag da nicht ein Glanz auf Moses Angesicht? So stark, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten. Dabei war es doch ein Glanz, der wieder verblasste. Wie viel herrlicher muss es dann sein, Gott im neuen Bund zu dienen und die rettende Botschaft von Christus zu verkünden. Denn dieser Dienst führt Menschen durch Gottes Geist zum Leben. Es geht nicht mehr darum, Rache zu üben, Feinde zu hassen, den Tod zu bringen, sondern es geht darum, Feinde zum Leben zu führen, für die Feinde zu beten, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bis zum heutigen Tag, Achtung, sind die Schriften des alten Bundes für sie wie mit einem Tuch verhüllt. Sie lesen es zwar, aber seinen Sinn verstehen sie nicht. Dieses Tuch wird erst weggenommen, wenn sie an Christus glauben. Bis heute liegt es auf ihren Herzen, wenn aus den Büchern von Mose vorgelesen wird. Das heißt, auch heute noch lesen Menschen im Alten Testament, aber sie verstehen nicht den tieferen Sinn, weil ihnen der Heilige Geist fehlt, weil ihnen Jesus fehlt. Bis heute liegt es auf ihren Herzen, wenn aus den Büchern von Mose vorgelesen wird. Aber wie es bei Mose war, so ist es auch bei ihnen. Wenn sich Israel dem Herrn zuwendet, wird das Tuch weggenommen. Mit dem Herrn, das steht hier, ist Gottes Geist gemeint. Vers 17. Ich lese nochmal vor, wenn sich Israel oder wer auch immer sich dem Herrn Jesus zuwendet, wird das Tuch weggenommen, werden wir Erkenntnis der Wahrheit bekommen.
Ganz kurz, das ist zweiter.
Ach, Entschuldigung, habe ich es mir falsch notiert. Danke, Corinna, das ist lieb von dir. 2. Korinther 3. Und dann steht in Vers 17, mit dem Herrn, also dem Herrn sich zuwenden, ist der Geist Gottes gemeint. Das heißt, wir dürfen und sollen uns aktiv dem Geist Gottes zuwenden. Und dann kommt der Satz, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wisst ihr, es gibt viele, die nehmen Verse aus dem Alten Testament und wollen ein neues Gesetz draus machen. Und sie wollen die Menschen beherrschen und einengen. Und sie wollen Macht ausüben. Sie wollen eine Grenze setzen und sagen, sie wollen kontrollieren. Sie wollen eine Religion gründen. Weil Freiheit macht uns Angst, weil wir dann nicht mehr die Kontrolle haben. Aber wisst ihr was? Gott hat die Kontrolle. Gib die Kontrolle ab, es ist überhaupt nicht deine Verantwortung. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. auch und gerade wenn wir im Alten Testament lesen. Es gibt ein wunderbares Kapitel in Johannes 14, wo Jesus viel über den Heiligen Geist sagt. Und ihr kennt bestimmt auch die Verse, wo Jesus sagt, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Weiter sagt er, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Das heißt, es ist auch kein Selbstläufer. Das ist schon etwas, was wir suchen müssen und erbitten dürfen oder müssen. Müssen klingt immer so ein bisschen nach Zwang. Ich denke, es ist eher ein Privileg, dass wir darum bitten dürfen und vertrauen dürfen, dass es uns geschenkt wird. Und Jesus gibt im selben Kapitel die Verheißung, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Gott selber hat ja den Willen und die Absicht, dass wir verstehen, was wir lesen. Denkt ihr, Gott freut sich, wenn wir ins Alte Testament schauen und denken, oh, ist langweilig, lauter Stammbäume. Oder, oh, ist ja grausam, hier wird der Bann vollstreckt. Oder, oh, hier, der hasst seine Feinde, das darf ich doch gar nicht. Gott möchte nicht, dass wir so die Bibel lesen. Er möchte, dass wir sie lesen und dass wir fragen, warum steht das in der Bibel? Warum hast du das zugelassen? Was hatte das für eine Bedeutung? Und hat es auch eine Bedeutung für mich heute? Was ist der tiefere Sinn davon? Bitte, erklär es mir. Gott möchte, dass wir in eine lebendige Beziehung mit ihm treten. Es ist total in Ordnung und es ist auch schön, wenn Leute sich richtig gut auskennen bei einem Buch in der Bibel oder auch über das ganze Alte Testament oder wenn die ein bestimmtes Steckenpferd haben. Es ist total interessant. Und ihr könnt mit ganz viel Wissen im Kopf nach Hause gehen. Aber das Leben ist nicht in dem Wissen, was man sich faktisch aneignet. Das Leben bekommst du durch den Heiligen Geist. Denn das Leben ist für jeden da, auch für einen behinderten Menschen, der überhaupt nichts begreifen kann. Der Glaube an Gott, der ist nicht nur für intellektuelle Menschen. Deshalb möchte ich heute auch die Hemmschwelle so niedrig halten. Vielleicht sind einige unter euch, die sagen, ja, aber man braucht doch richtiges Faktenwissen und so. Das stimmt, das ist auch schön, es ist gut. Aber ich möchte, dass ihr nach Hause geht und sagt, boah, ich habe keine Angst mehr, diese Texte zu lesen und ich glaube daran, dass Gott mir was da offenbaren kann und dass Gott auch durch diese Texte zu mir sprechen kann. Das wäre mein Wunsch für euch heute. Fakt ist natürlich, dass wenn wir uns öffnen, wenn wir Gott bitten um den Heiligen Geist, viele haben Angst, ja, wer weiß, was dann noch alles zu mir kommt. Aber wenn du in einer Beziehung mit Gott lebst und du bist sein geliebtes Kind und du glaubst an Jesus Christus und er lebt in deinem Herzen, also dann sollte das Vertrauen regieren. Und selbst wenn da ein bisschen Angst ist, dann legt diese Angst auch Gott hin. Und das, was aber wichtig ist, denn manchmal, wir sind ja alle auch geprägt, ne, von dem, wie wir erzogen wurden, was wir alles schon gehört haben, von unseren eigenen Lebenserfahrungen. Es ist natürlich schon wichtig, dass das die Eindrücke, die wir haben, die Gedanken, die uns dann kommen, nachdem wir so gebetet haben und nachdem wir so die Texte lesen, dass wir die natürlich auch nochmal prüfen anhand des Neuen Testamentes, dass wir prüfen, passt das mit dem zusammen, was Jesus gesagt hat, wie Jesus gelebt hat? Ist das wirklich die Stimme des Heiligen Geistes? Passt das zu dem Heiligen Geist, so wie ich ihn kenne? Passt das zu Gott, so wie ich ihn kenne aus der Bibel? Und das Allerwichtigste ist, dass wir nicht nur mit Gott darüber in Austausch treten und die Dinge prüfen, sondern auch mit unseren Schwestern und Brüdern. Deshalb ist es so toll, wenn wir in Hauskreisen gemeinsam in der Bibel lesen und uns darüber austauschen. Das ist gewinnbringend. Man kann alleine die Bibel lesen, aber es ist schwer, alleine die Wahrheit zu prüfen. Und ich glaube, das zeigt Gott in ganz, ganz vielen Dingen, dass er ein Beziehungswesen ist, nicht nur, weil er Mann und Frau geschaffen hat, die aufeinander angewiesen sind, sondern weil er auch das System Familie geschaffen hat, wo Eltern auf Kinder angewiesen sind, Großeltern auf Enkel, sondern auch, weil der Mensch generell den anderen Menschen braucht. Also kein Mensch kann alleine leben, es geht einfach nicht. Und so hat Gott sich das gedacht und so ist auch unser Glaube gedacht. Ihr kennt alle das Bild von dem einen Leib, da komme ich jetzt auch gleich drauf. Also wir prüfen, was wir meinen, von Gott oder seinem Geist zu hören, im Austausch mit unseren Schwestern und Brüdern im Glauben. Und weil wir aufeinander angewiesen sind, ist es auch so, dass Gott natürlich durch seinen Geist auch verschiedene Gaben gegeben hat. Und da gibt es natürlich die Gabe oder das Amt des Lehrers, die Gabe der Lehre. Das ist toll, wenn jemand so eine Gabe hat, weil der kann dann richtig gut erklären. Da begreift man die Dinge vielleicht besser. Oder es gibt die Gabe der Erkenntnis. Das steht im 1. Korinther 12, ab Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, der diese verschiedenen Gaben gibt. Deshalb wirken diese Gaben auch zusammen zum Nutzen aller. Steht in Vers 7, durch einen jeden, durch dich, jeder Einzelne hier hat einen Beitrag zu leisten zur Erkenntnis, Offenbarung und Wahrheit durch den Geist Gottes. Weil Gott durch jeden von euch einen anderen Input gibt. Der eine hat ein Wort der Erkenntnis, der andere hat ein Wort der Weisheit, durch denselben Geist. Der andere hat den Glauben durch denselben Geist. Wieder ein anderer hat die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Wieder ein anderer hat die Kraft, Wunder zu tun. Wieder ein anderer hat die Gabe der prophetischen Rede. Das heißt, er hat ein Bild oder eine Erkenntnis. Aber jeder gibt etwas dazu und das ist zum Nutzen aller. Genauso mit den Ämtern. Das lesen wir dann in demselben Brief. Es gibt Propheten, Apostel, Lehrer. Es gibt welche, die dienen, welche, die in Zungen sprechen können. Aber das alles nicht, damit wir uns vergleichen oder in Konkurrenz treten, sondern dass wir voneinander profitieren und dass wir gemeinsam prüfen, passt das? Kann das wirklich von Gott sein? Ist das Gottes Geist? Und Gottes Geist erkennen wir eigentlich immer an der Frucht. Sobald es Leben hervorbringt, Freude, Frieden, Sanftmut, Versöhnung, Vergebung, Glauben, Liebe, dann ist es Gottes Geist, der am Wirken ist. Darum ist mein Auftrag für dich heute, lies die Bibel und lies auch die ungemütlichen Texte und tritt ein in eine lebendige Beziehung mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Es ist ja am Ende ein Gott, der dreieinige Gott. Und frage ihn über das, was du nicht verstehst und warte auf eine Antwort. Ihr werdet das heute, ich möchte, dass ihr das ausprobiert und vielleicht bist du, wie gesagt, da drin schon geübt und es ist für dich gar kein Problem. Das ist toll, weil dann werden die anderen vielleicht von dir profitieren. Aber ich möchte es wirklich jedem ans Herz legen, bitte mach das heute. Weil ich glaube, oder es begegnet mir zumindest sehr oft in meinem Alltag, dass ich das Gefühl habe, Menschen beten regelmäßig. Morgens legen Gott den Tag hin, vorm Essen, abends, wenn sie schlafen gehen, bedanken sich nochmal. Aber wer von euch tritt mit Gott in ein Gespräch, in einen Dialog? Wer stellt Gott Fragen jeden Tag? Wer wartet auf eine Antwort? Wer schweigt vor Gott und hört mal hin? Wisst ihr, ihr könnt auch, wenn ihr eine stille Zeit habt, eine halbe Stunde sitzen und Gott was fragen und einfach nur schweigen und hinhören. Und es kann sein, da kommen viele Gedanken, dann lässt du die gehen. Dann schaust du die an und die gehen weiter. Und dann konzentrierst du dich wieder und sagst, Gott, ich möchte auf dich hören. Hast du mir heute was zu sagen? Ich erlebe da manchmal so meine Wunder, wenn ich wieder dran denke. Ich mache es auch nicht immer. Aber es ist so segnend, wenn du das Gott fragst und auf einmal kommt ein Gedanke. Einmal hatte ich nämlich den Gedanken, ich weiß nicht, ob ich es noch hier in meinem Handy stehen habe. Ich kann jetzt auch nicht nachgucken, weil ich aufnehme. Da habe ich Gott meinen ganzen Tag hingelegt und es waren ziemlich viele Termine und so. Und dann kam mir halt der Gedanke, ich könnte ja auch mal fragen, ob Gott mir irgendwas sagen will, anstatt dass ich ihm immer nur die Ohren vollrede. Und ich habe relativ schnell gehört, lebe diesen Tag heute wie ein Kind, das keine Pläne hat, sondern einfach von Stunde zu Stunde. Lebe diesen Tag heute wie ein Kind in der Gegenwart Gottes und lass dich von mir überraschen, was kommt. Leg deine ganzen Pläne beiseite, deine To-Do-Liste und erlebe den Tag wie ein Kind, das keine Pläne macht, sondern das in den Tag hineinlebt. Und das hat mich in dem Augenblick so befreit. Es hat so viel Last von meinen Schultern genommen und der Tag wurde so schön. Und ich habe natürlich schon ein paar dieser Dinge abgearbeitet, die ich zu tun hatte, aber ich bin mit einer viel größeren Freiheit da dran gegangen. Es war nicht mehr so dieses To-Do, du musst das schaffen, du musst es abhaken, sondern es war aus der Freiheit heraus, Gott ist bei mir und ich darf diesen Tag genießen, wie ein Kind in seiner Gegenwart. Und überhaupt sind das die tollsten Momente, wenn man eine Erkenntnis hat, wenn auch ein Bild zum Beispiel, wenn man ein Bild vor sich sieht. Ja, da könnte ich euch viele Geschichten erzählen, aber Ich möchte einfach, dass ihr selber auf diesen Weg kommt und die Erfahrung macht, dass so wie Gott zu anderen Menschen spricht, so will er auch zu dir sprechen. Vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, als er es bei mir tut. Aber ich weiß und ich glaube und ich vertraue, dass der Heilige Geist auch in dir lebt und dass er auch zu dir sprechen kann und will und dass er dich lehren will, wer Gott ist, wie Gott ist und wie wir die Texte in der Bibel verstehen können. So, hier mache ich jetzt mal Stopp. Ich möchte euch noch drei Beispiele für das geistliche Verständnis des Alten Testaments bringen, weil es ist so, dass wir ja ganz oft schon das Alte Testament deuten, ohne dass wir das überhaupt merken, weil uns das schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist und weil wir es zum Teil auch im Neuen Testament schon so lesen. Ihr kennt bestimmt die Geschichte aus der Apostelgeschichte, ich glaube Kapitel 8, wo Philippus unterwegs ist und er dann der Geist zu ihm sagt, geh da und da hin, da wirst du den und den treffen. Und er trifft dann den Kämmerer, der unterwegs ist. Und er liest ja gerade in einer der Schriften des heutigen Alten Testaments, und zwar in Jesaja. Und Philippus fragt ihn, verstehst du, was du da liest? Und dann steht da, ich kann mal gerade gucken, was genau da steht, dass Philippus es ihm erklärt, von wem da die Rede ist und dass er ihm das ganze Evangelium erklärt hat. Und wenn wir uns erinnern, hat Jesus selbst diese Stelle gedeutet, erstmal hier in Apostelgeschichte Kapitel 8, er las die Stelle, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Der Mann aus Äthiopien fragte, bitte sag mir doch, um wen geht es hier eigentlich? Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündete ihm, von dem Prophetenwort ausgehend, die gute Nachricht von Jesus. Und das kann er tun, weil er Jesus kannte und weil er vom Heiligen Geist erfüllt war, vom Pfingstfest her. Das heißt, dieses Lied des leidenden Gottesknechts in Jesaja 53, das wird uns schon in der Bibel letzten Endes vorgegeben, dass wir das auf Jesus Christus deuten dürfen. Oder auch David und Goliath. Das ist so eine ganz beliebte Geschichte, die kommt sogar zweimal in der Bibel vor, an einer anderen Stelle nicht mit den Namen David und Goliath, da geht es dann nur um einen Riesen. Und vielleicht, manche sagen auch, das ist auch aus einem Nachbarvolk, aus einer Nachbarreligion, so eine Legende dann genommen worden. Das ist eigentlich egal, weil das, was wir daraus lernen können, Gott hat eine Absicht, dass dieser Text in der Bibel steht. Gott möchte durch diesen Text unsere Angst nehmen vor den Riesen unseres Lebens. Und da fangen wir an, es schon total, also gleich zu übertragen auf unser Leben. Wir kämpfen heute natürlich keinen Krieg mehr gegen einen Riesen und wir nehmen auch nicht die Schleuder, weil wir keine Hirten mehr sind. Aber wir kennen andere Riesen in unserem Leben. Und bei solchen Texten ist es sehr einfach, das zu übertragen und zu verstehen mit Hilfe des Heiligen Geistes. Dann gibt es natürlich andere Texte, die auf den ersten Blick schwieriger sind, aber letzten Endes können wir sie aus meiner Sicht genauso leicht deuten, wenn wir es uns nur zutrauen würden. Oder auch Gideon, ihr kennt die Geschichte bestimmt, der auch einen Krieg führen sollte. Da denkt man erst, oh, warum sollen die Israeliten einen Krieg führen? Aber vorher wurden halt die Israeliten auch bekämpft und getötet. Das darf man immer nicht vergessen, dass das, was die Israeliten an anderen getan haben, ihnen auch getan wurde. Ne, es geht halt um Rache und um Ausgleich. Das ist das alte, der alte Bund, das alte Gesetz. Und Gideon sollte nun auch einen Krieg führen. Er hatte 32.000 Leute. Und er sagt am Anfang noch, aber ich komme aus der kleinsten Sippe. Ich bin der Jüngste in meiner Familie. Warum ich? Wie soll das gehen? Und genau darin, in dieser Schwachheit, in dieser Winzigkeit, in dieser Unbedeutsamkeit, möchte sich Gott verwirklichen. Und er betont das nochmal, indem er die 32.000 auf 300 reduziert. Und ich glaube, am Ende geht das sogar nur mit 100 Leuten. Das heißt, dieser Text ist relativ einfach zu verstehen, dass auch wir unser Vertrauen ganz auf Gott setzen und nicht auf unseren eigenen Verstand oder auf Armeen, auf Waffen und Rüstung, auf Kriege, sondern dass wir Gott vertrauen, seiner Strategie vertrauen, dass wir auch seinem Wort gehorchen. An diesen Stellen ist es relativ leicht, das zu übertragen, aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns genauso bei anderen Stellen helfen kann, die zu verstehen und auf unser Leben zu übertragen oder zumindest zu verstehen, warum Gott es zugelassen hat, dass sie in der Bibel stehen und was er über sich selbst oder auch über die Menschen in diesen Texten sagen will. Ich habe jetzt 4 Texte für euch. Und zwar einmal geht es um einen Gesetzestext, einmal geht es um einen Text der Kriegsführung, einmal um einen Text, wo das Feindesdenken drin vorkommt und einmal um einen Stammbaum. Also 4, sage ich mal, typische Texte, die man gerne überliest, wo man sagt, oh, ist schwierig, will ich nicht. Da sollt ihr euch heute damit beschäftigen, mit einem dieser Texte. Und als allererstes, ihr könnt euch jetzt gleich verteilen, hier überall im Gemeindehaus und auch draußen. Als allererstes bitte ich dich, dass du in der Stille Gott bittest, dir seinen Heiligen Geist zu schenken, dass du den Text, den du liest, verstehst, so wie er das möchte, dass du ihn verstehst. Dass du Gott darum bittest, dass der Heilige Geist dich lehrt, dir Erklärungen schenkt, dir Eindrücke schenkt, dass er dir hilft, diesen Text zu verstehen. Und dann kannst du den Text lesen, einmal oder zweimal. Und dann kannst du auch deine ersten Eindrücke und Fragen notieren. Es stehen nicht auf jedem dieser Zettel alle 4 Fragen, weil die Fragen passen nicht bei allen Texten. Ich habe immer die Fragen hier auf euer Arbeitsblatt geschrieben, wo ich denke, die passen zu dem Text. Manchmal geht es nämlich eher um die Gefühle der Menschen und auch um deine Gefühle beim Lesen. Und manchmal geht es eher darum, was sagt das über den Autor aus oder über Gott oder über die Menschen der damaligen Zeit. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du gerne auch, wenn du ein Handy hast, noch ein bisschen recherchieren. Und wenn du kein Handy hast, dann überleg dir einfach selber, was könnte der Nutzen von dem Text gewesen sein? Was könnte das Genre sein? Ist es ein Gesetzestext, den man heute vielleicht mit einem Gesetzbuch der Juristen vergleichen könnte? Oder ist es ein historischer Text? Und was könnte der Nutzen dieses Textes gewesen sein? Also einfach wirklich nur, was du mit deinem Verstand weißt. Und dann gehst du nochmal in die Stille und fragst Gott, ob er einen Gedanken stark machen will, ob er dir etwas sagen möchte, ob er dir etwas zeigen möchte. Und dann, wenn ich wieder mit der Glocke läute, kommen die, die denselben Text gelesen haben, zusammen und tauschen sich über den Text aus. Und ganz am Ende kommen wir nochmal hier zusammen und 2, 3 Leute aus der Gruppe jeweils können Erkenntnisse teilen und dann machen wir noch eine Gebetsgemeinschaft. Aber heute geht es mir wirklich darum, dass du jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit erstmal alleine mit dem Text hast und liest. Ich habe hier Bibeln dabei, ihr könnt aber auch die Bibel in eurem Handy verwenden. Es sind auch noch andere Bibeln drüben im Nachbarraum. Claudia? Ja, weiß man, wer den gleichen Text hat. Genau, das machen wir jetzt gleich.